dann wird man ein flexibleres System haben und mit der besseren Flexibilität eben auch eine bessere Nutzung der erneuerbaren Energien, denn die sind eben dann, wenn sie liefern, dann sind sie eben unschlagbar günstig.
Das sagt der Energieökonom Andreas Löschel. Wie wir VerbraucherInnen schneller von Wind- und Solarkraft profitieren könnten, warum unser Strom aktuell günstiger ist als erwartet und ob das so bleibt, darum und mehr geht es in dieser Gradmesser-Folge. Außerdem erfahrt ihr, was unser Schoko-Osterhase mit dem Klimawandel zu tun hat. Der Gradmesser ist der Klimapodcast des Tagesspiegels. Ich bin Ruth Ziesinger. Ich wünsche euch viel Spaß.
Hallo, ich bin Anke Mürre, stellvertretende Chefredakteurin beim Tagesspiegel. Vielen Dank, dass ihr unseren Podcast hört. Wenn er euch gefällt, dann probiert doch auch mal unsere digitale Zeitung aus, als E-Paper oder Digitalabo auf tagesspiegel.de. Hier bekommt ihr täglich einen guten und verlässlichen Überblick über alles, was für euch wichtig ist. Aus Berlin, Deutschland und der Welt. Jetzt einfach gratis testen unter tagesspiegel.de/probieren. Wir freuen uns auf euch.
Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt.
Egal, ob ihr die Stromrechnung monatlich oder einmal im Jahr bekommt, in den vergangenen Jahren war das für viele von euch sicher kein Anlass zur Freude. Strom war nach Russlands Angriff auf die Ukraine absurd teuer. Inzwischen hat sich die Lage etwas beruhigt. Wenn ihr einen neuen Vertrag abschließt, zahlt ihr bei verschiedenen Anbietern aktuell für die Kilowattstunde Strom sogar fast wieder denselben Preis wie vor der Energiekrise. Doch der Umbau unseres Energiesystems und die Energiewende hin zur Klimaneutralität, die kosten einfach Geld. Und da fragt sich natürlich, bleiben die Preise so, wie sie sind? Und woran liegt es eigentlich, wie viel wir für unseren Strom bezahlen müssen und können wir das beeinflussen? Ich freue mich, dass Andreas Löschel uns das jetzt genauer erklären wird. Andreas Löschel ist Professor für Umwelt- und Ressourcenökonomik an der Uni Bochum und kaum einer kennt die Energiewende besser als er, denn er ist seit inzwischen 13 Jahren Mitglied und Vorsitzender der Expertenkommission zum Monitoringprozess Energie der Zukunft der Bundesregierung. Und jetzt im Moment ist er in Barcelona. Dort unterrichtet er nämlich für ein Semester an der Universität von Barcelona. Und Herr Löschel, ich freue mich wirklich sehr, dass Sie Zeit haben.
Hallo Frau Ziesinger.
Herr Löschel, wer jetzt einen neuen Vertrag abschließt, der kann Strom fast schon wieder so günstig bekommen wie vor der Energiekrise. Wird Strom jetzt weiter billiger?
Ja, tatsächlich. Also wir haben ja die sehr positive Entwicklung, dass nach den Strompreis- und Gaspreisspitzen, die wir gesehen haben, 2022 die Preise seit mehreren Monaten im Tiefflug sind. Und zwar in einer Art und Weise, wie wir uns das eigentlich nicht vorgestellt haben. Das hat ganz viele Gründe und diese Gründe, die werden auch etwas bestimmen, wie es in der Zukunft weitergeht. Also wie entwickelt sich zum Beispiel die Gasnachfrage? Wie entwickelt sich das Gasangebot? Wie geht es weiter mit dem EU-ETS-Preis? Also all das werden Fragen sein, die den Preis in der Zukunft auch bestimmen. Aber Fakt ist, wer heute Strom kauft, wer heute Gas kauft, der sieht günstige Preise und das für die nächsten Jahre und zwar bis 2027, wie wir heute nach vorne auf den Märkten schauen können.
Das finde ich total interessant, dass Sie das sagen. Ich habe nämlich ein Zitat von Ingbert Liebing gefunden, der ist der Geschäftsführer vom Verband der kommunalen Unternehmen, der VKU. Und der VKU, der vertritt die Stadtwerke unter anderem und die sind ja wieder in den Kommunen in der Regel für die Energieversorgung zuständig. Und der VKU-Chef, der hat gesagt, also er erwartet, dass die Strompreise absehbar steigen und zwar auf ein Niveau, das in etwa doppelt so hoch ist wie vor Russlands Angriff auf die Ukraine.
Naja, das kann man schon zusammenbringen. Also einmal ist es ja so, dass wenn wir uns anschauen, was sagen eigentlich die Modelle? Die Modelle, die sagen, die Strompreise an den Märkten, die sollten eigentlich höher sein. Die rechnen bis zum Jahrzehntende 2030 mit Preisen, die jetzt deutlich über dem stehen, was wir augenblicklich auf den Großhandelsmärkten sehen. Also erstmal, da gibt es eine Diskrepanz, eine unterschiedliche Einschätzung dessen, was auf den Märkten passiert und was sozusagen die Annahmen der Modelle sind, die wir heute nutzen für die Strompreisszenarien. Und dann ist noch ein zweiter Punkt, der zu beachten ist, nämlich es kommt darauf an, über welchen Strompreis wir sprechen. Ich habe gerade über den Großhandelspreis gesprochen und da denke ich auch tatsächlich, der Stromhandelspreis wird absehbar höher sein, als wir das augenblicklich sehen. Also zum Beispiel, weil die ETS-Preise wieder nach oben gehen werden, weil die Stromnachfrage steigen wird, weil die Industrie sich auch wahrscheinlich wieder etwas erholen wird und wir konjunkturell auch besser dastehen werden als augenblicklich, die Zinsen vielleicht wieder sinken. Also all das wird dazu führen, dass die Preise auf den Großhandelsmärkten wahrscheinlich sich wieder etwas nach oben hin ausrichten. Aber wenn wir über die Endkundenpreise sprechen, dann müssen wir natürlich jetzt auch noch überlegen, was passiert eigentlich mit den Abgaben, mit den Umlagen und mit den Steuern, die da drauf liegen. Ja, und da werden insbesondere die Netzkosten eine ganz große Rolle für die Zukunft spielen. Also Netze werden eben bedeutend teurer werden in der Zukunft und das wird sich auf die Endkundenpreise, Industriepreise, Haushaltspreise natürlich auswirken.
Jetzt nur noch mal zur Vergewisserung. Es ist ja aber schon so, dass Wind und Sonne den günstigsten Strom liefern, heute schon. Und zwar ganz besonders auch dann, wenn ich beim Strom aus Kohle- oder Gaskraftwerken dann eben noch die Umweltkosten mit berücksichtige, die durch deren Emissionen entstehen, oder?
Ja, und deswegen ist es ja auch gut, wenn die Erneuerbaren weiter ausgebaut werden. Wenn das nicht der Fall ist, dann steigen die Stromkosten oder die Strompreise noch weiter. Also wir müssen schon annehmen, auch wenn wir diese Prognosen anschauen, dass ein massiver Ausbau der Erneuerbaren stattfindet. Aber die Preise, die hängen natürlich davon ab, was das marginale Kraftwerk ist. Und das sind eben dann häufig immer noch die Gaskraftwerke. Und dann hängt es davon ab, wie der Gaspreis sich entwickelt, wie der CO2-Preis sich entwickelt. Aber man kann davon ausgehen, dass diese Preise eher alle wieder steigen. Und dann steigen eben auch die Preise auf den Großhandelsmärkten.
Wenn jetzt die erneuerbaren Energien aber eben die günstigste Energiequelle sind, gibt es denn dann irgendwann einen Punkt, wo Sie sagen, dann wirkt sich der Ausbau dann aber tatsächlich senkend auf den Strompreis aus?
Also er wirkt sich schon die ganze Zeit senkend auf den Strompreis aus. Das sind durchaus Größenordnungen von 30 Euro pro Megawattstunde, wo hier der Ausbau auch für die nächsten Jahre den Strompreis drückt. Aber wenn wir die Gesamtbetrachtung anschauen, dann ist es eben so, dass es die Unternehmen ja nicht immer diesen günstigen Strom aus den Erneuerbaren auch nutzen können. Also das heißt, wenn man sich anschaut, was sind eigentlich die Marktwerte der Erneuerbaren, die also erzielt werden, dann sind die tatsächlich deutlich unter dem, was man heute im Schnitt für Strom zahlt. Und die Frage wird sein, kann man das besser erschließen für die Zukunft? Also kann man an den günstigen Erneuerbaren tatsächlich besser partizipieren? Aber um das zu tun, muss man eben flexibler auch die Nachfrage ausrichten können auf die Erneuerbaren und das wird sich dann zeigen, ob Unternehmen das zum Beispiel tun können, um hier entsprechend zu partizipieren. Das ist ja die Frage dann, ob sie zum Beispiel bilaterale Abnahmeverträge schließen können mit erneuerbaren Anbietern oder ob Haushalte eben auch besser an den Erneuerbaren partizipieren können. Das ist die Diskussion um das Mieterstrommodell. Also all das wird bestimmen, ob ich an günstigen günstigen Erneuerbaren partizipieren kann oder eben nicht und dann eben doch stärker am Entwicklungen im Börsenmarkt hänge.
Sie haben ja vorhin schon den Ausbau der Netze angesprochen als einen wirklich relevanten Faktor, wenn es darum geht, wie sich auch der Strompreis entwickelt. Also verstehe ich das richtig? Was jetzt vor allem teuer wird, ist eigentlich nicht die Erstellung des Stroms an sich, das ist günstig über das Solarpanel oder über das Windrad, sondern es geht eben darum, da wo früher Kohlekraftwerke standen oder eben Atommeiler, da kann man jetzt an dieser Stelle eben nicht gleich den riesigen Windpark hochziehen und deshalb wird der Strom halt künftig nicht unbedingt dort produziert, wo die meiste Energie gebraucht wird und deshalb muss man quasi die Transportnetze komplett oder zu großen Teilen neu konzipieren und ausbauen.
Genau, also wir haben eben für die Zukunft ein immer stärkeres Auseinanderfallen zwischen Stromangebot und Stromnachfrage, und zwar räumlich. Ja, also die Stromnachfrage, die sitzt in den industriellen Zentren, in den großen Ballungsräumen im Westen und im Süden Deutschlands, während das Angebot eben insbesondere im Norden aufgebaut wird, wo die besten Windbedingungen sind und deswegen ein räumliches Auseinanderfallen, aber auch ein immer stärkeres zeitliches Auseinanderfallen zwischen Angebot und Nachfrage. Früher hat man eben die Kraftwerke dann angeschaltet, wenn die Nachfrage hoch war, oder ausgeschaltet, wenn sie niedrig war. Jetzt bestimmt eben Sonne und Wind, wann eben Strom zur Verfügung steht. Und das heißt, da Angebot und Nachfrage zeitlich und räumlich auseinanderfallen, brauchen wir viel neue Netze, weil diese räumliche, zeitliche Diskrepanz durch die Netze aufgefangen wird.
Haben Sie da eine Hausnummer, wie teuer das so wird? Und gleich noch die Frage hinterhergeschoben, ist das denn sinnvoll, diese Kosten dann auf die Preise für die privaten Verbraucher und Verbraucherinnen draufzuschlagen?
Also erstmal, es ist sinnvoll, die Netze auszubauen. Denn das ist eine noch relativ im Vergleich zu anderen Optionen kostengünstige Option, mit dieser Situation der Energiewende umzugehen. Aber die Kosten sind immens. Wenn Sie sich anschauen, die Schätzungen der Übertragungsnetzbetreiber für den Ausbau des Stromnetzes, die gehen in die Größenordnung von 250 Milliarden. Und dann kommen auch die Verteilnetze oben mit darauf, vielleicht nochmal 100 Milliarden. Also das sind große Zahlen. Jetzt ist die Frage, wird man das alles brauchen? Also augenblicklich ist es gut, die Netze so schnell wie möglich auszubauen. Das ist kompatibel sozusagen zu diesem Klimaneutralitätsszenario und in der Beziehung erstmal sinnvoll. Die zweite Frage ist, wie geht man mit den Kosten eigentlich um? Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, denn der Klimaschutz ist erstmal zu einem ganz großen Anteil eine Frage der Elektrifizierung. Also grüner Strom in die verschiedenen Verwendungen bringen, reduziert CO2. Und deswegen ist es eben wichtig, dass auf der einen Seite fossile Energieträger teurer werden, damit eben der Ausbau der Erneuerbaren attraktiv wird oder bleibt, und dass eben auch grüner Strom günstig bleibt. Denn sonst gibt es eben wenig Anreize, hier tatsächlich zu elektrifizieren. Das heißt, wenn man systemisch weiterdenkt, dann gibt es eigentlich ein gutes Argument zu sagen, die Netzentgelte, die legen wir nicht um auf den Letztverbraucher, sondern wir zahlen die auch teilweise aus dem staatlichen Budget als Gemeinschaftsaufgabe. Das bedeutet aber nicht, dass die Nutzung der Netze dann kostenlos sein soll. Ganz im Gegenteil, wir müssen die Netze viel besser bepreisen. Ich habe gesagt, räumlich, zeitlich fällt Angebot und Nachfrage auseinander und das muss sich auch in der Bepreisung der Netze widerspiegeln. Aber diese hohen Netzentgelte, die behindern natürlich für die Zukunft die Elektrifizierung und damit einen wichtigen Teil der Energiewende.
Diesen sehr hohen Anteil an Erneuerbaren, den wir ja perspektivisch im Strommarkt haben wollen, 2030 80% des Strombedarfs aus erneuerbaren Energien decken, das ist so das Ziel. Wie realistisch sind denn eigentlich diese Zeitpläne und kommen da vielleicht noch weitere potenzielle Kosten auf uns zu, mit denen wir jetzt gerade noch gar nicht so rechnen?
Also die Zeitpläne sind in allen Dimensionen sehr ambitioniert. Das gilt für den erneuerbaren Ausbau, wo wir sehen, bei PV machen wir gute Fortschritte, aber bei Wind sind wir noch lange nicht da, wo man sein möchte. Da braucht es eben immer noch mehr Flächen, schnellere Verfahren und so weiter, all das. Aber das gilt auch zum Beispiel für den Netzausbau. Und Sie können sich vorstellen, wenn der Netzausbau lahmt, dann passt sozusagen das alles nicht mehr Hand in Hand. Und da gilt auch, wie beim erneuerbaren Ausbau, mit der Geschwindigkeit der Vergangenheit kommen wir da bei weitem nicht hin. Das muss viel, viel schneller werden. Und das gilt jetzt dann nicht nur für die Netze und für die Erneuerbaren, das gilt dann auch eben für die Frage, wie bauen wir Batterien aus, wie schaffen wir auch gesicherte Leistung über flexible Gaskraftwerke zum Beispiel, denn wir wollen ja auch noch aus der Kohle rausgehen. Also alle Dimensionen sind, würde ich sagen, auf Kante genäht und da muss wirklich alles zusammenpassen, dass wir das bis 2030 in dem Zeitplan, den wir uns gesetzt haben, vornehmen. Es kann durchaus sein, dass es etwas länger dauert.
Und da muss man dann an welcher Stelle besonders flexibel sein, meinen Sie?
Naja, ich glaube, ganz wichtig ist, dass man tatsächlich auch stärker in Alternativen denkt. Also was passiert eigentlich, wenn wir Dinge nicht so schnell hinbekommen, wie wir das uns vorstellen? Ein Beispiel, wenn wir den Netzausbau nicht so schnell schaffen, wie wir das eigentlich vorhaben, dann brauchen wir zum Beispiel mehr Wasserstoff-ready Gaskraftwerke, weil wir dann eben gar nicht so viel Erneuerbare von Nord nach Süd bekommen in bestimmten Stunden. Das heißt, wir müssen mehr dann in solchen Alternativszenarien denken, die eben auch solche Probleme mit aufgreifen und dann uns auch erlauben, anzupassen, die Pfade und auch die Foki anders zu setzen.
Herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Ich bin Sebastian Leber.
Und ich heiße Katja Füchsel.
Es geht um Körperverletzung, um Entführung, aber auch um Mord und Totschlag. 77 Jahre lang hat sich ein Justizbediensteter aus Berlin nie was zu Schulden kommen lassen, bis er nach fast 40 Jahren glücklicher Ehe seiner 78 Jahre alten Frau ein Kissen aufs Gesicht drückt und sie tötet.
Wir werden heute die Frage klären, was es für Folgen hat, wenn man einen Polizeibeamten in aller Öffentlichkeit bedroht mit Sätzen wie "Ich schwöre, ich fick dein Leben".
Es geht um den Prozess gegen den sogenannten Clanchef Arafat Abou-Chaker und drei seiner Brüder.
Unsere nächste Folge, da ist alles ganz anders, als es zunächst scheint.
Hört rein bei Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Abonniert Tatort Berlin jetzt, um keine Folge zu verpassen.
Komm nochmal auf die Preisfrage zurück. Also die Energiewende, die ist ja nicht nur notwendig, weil wir eben aufhören wollen und müssen, weiter Emissionen in der Atmosphäre abzuladen, sondern es wird ja immer damit geworben, Sie haben es auch vorhin auch nochmal bestätigt, die Erneuerbaren sind einfach die kostengünstigste Variante, Strom zu produzieren. Nochmal gefragt, ab wann, meinen Sie, profitieren wir denn dann auch als Verbraucherinnen und Verbraucher richtig spürbar davon?
Ja, also ich sag mal so, es gibt ein Szenario, wo wir sagen, wir haben so eine Übergangsphase überwunden und sind in einem neuen System, das eben jetzt all diese Investitionen, die wir gerade besprechen, abgeschlossen hat. Und dann wissen wir, dieses zukünftige System, das kann günstiger sein. Das Problem ist, dass wir jetzt in der Transformation eben doppelt zahlen sozusagen. Wir bauen ein komplett neues System auf, wickeln ein anderes ab. Das haben wir bisher gar nicht gemacht. Bisher haben wir einfach erneuerbare und konventionelle Stromerzeugung nebeneinander stehen lassen. Aber jetzt kommen diese Transformationskosten. Kosten. Und das bedeutet, wenn die Transformation abgeschlossen ist, dann kann es auch günstiger werden. Aber bis dorthin müssen wir eben all diese Investitionen tätigen. Und das sind eben massive Investitionen. Und die werden uns für die nächsten 2 Jahrzehnte erst nochmal zusätzlich belasten. Und wie Sie gerade richtig gesagt haben, ne, also da geht es jetzt dann drum, zum Beispiel um Klimaschutz, was bedeutet, das sind jetzt Kosten offengelegt worden, die mit dem Klimawandel zusammenhängen, die wir vorher ignoriert haben. Also das Energiesystem war eben auch, könnte man sagen, günstig, weil wir das ignoriert haben. Jetzt wollen wir das angehen und das wird etwas kosten. Also deswegen keine Entwarnung erstmal. Es kostet schon, Klimaschutz zu betreiben, aber es hat eben auch eine Perspektive, wenn wir diese Transformation hinter uns haben. Aber das ist noch ein Riesenstück Arbeit.
Gibt es denn Möglichkeiten oder Hebel, damit eben die privaten Verbraucher trotzdem schon schneller profitieren in manchen Bereichen als erst in 20 Jahren?
Hebel. Ja, es gibt verschiedene Hebel, glaube ich schon. Also ich habe gesagt, wenn man es schafft, sozusagen direkt an die Erneuerbaren ranzukommen, ne, dann kann man eben hier profitieren. Das ist dann so, wenn Sie sich die ganze Diskussion um den Mieterstrom anschauen zum Beispiel. Also wie kann ich dem Mieter Zugang geben zu den Erneuerbaren? Wir sehen das natürlich bei den Hausbesitzern auch jetzt schon, die eben entsprechend sich eine PV-Anlage aufs Dach machen. Und wir sehen auch, dass das immer günstiger wird und mittlerweile auch gar nicht mehr so extra Unterstützung bedarf. Wir sehen, dass in der Zukunft bestimmt auch für Unternehmen, also insbesondere die kleinen, mittleren Unternehmen, die werden sich direkt die günstigen Strompreise sichern wollen von Windanlagen, von PV-Anlagen, insbesondere größeren PV-Anlagen an Land, die hier dann eine Rolle spielen werden in der Zukunft. Also da kann man schon direkter auch in der kurzen Frist profitieren. Und wenn man es eben dann als Unternehmen auch schafft, diese teuren Stunden zu vermeiden, also wo dann die Strompreise auch so richtig hochgehen, dann wird man da auch Möglichkeiten haben, gar nicht so unwettbewerblich zu produzieren in der Zukunft. Aber das erfordert eben Flexibilität und das erfordert auch die Möglichkeit für solche bilateralen Verträge, was eben der Einzelne nicht machen kann, so einfach, was aber auch die kleineren Unternehmen nicht so einfach machen können, weil das sind ja langfristige Abnahmeverträge mit großen Risiken, wo auch jemand unterstützen muss, der Staat unterstützen muss, wenn es um die Übernahme dieser Langfristrisiken geht.
Aber trotzdem gibt es dann trotzdem Möglichkeiten dafür, wie ich als Verbraucherin selbst flexibler werden kann, was den Stromverbrauch betrifft und damit ich dann darüber dann meine Stromkosten senken kann?
Ja, das wird auch kommen. Also ein großes Problem, was wir ja haben, ist, dass wir keine flexible Bepreisung haben. Und in der Zukunft wird es das geben. Also erstmal werden die Anbieter verpflichtet sein, auch flexible Strompreise anzubieten. Aber es wäre eben auch wichtig dafür, dass wir Digitalisierung zum Beispiel schnell ausrollen, Smart Meter ausrollen, damit ich überhaupt diese Preissignale auch an den Letztverbraucher bringen kann. Und da wird es Aggregatoren geben, Mittelsmänner geben, die Verträge anbieten, die ihnen dann bestimmte Optionen bereitstellen werden. Und dadurch werden dann auch ihre Strompreise sinken können. Also zum Beispiel, wenn sie bereit sind, den Vertrag zu akzeptieren, wo eben ihr E-Auto nicht immer voll geladen ist, sondern zum Beispiel in der Früh nur zu 80% geladen ist und dann der Stromanbieter diese Flexibilität nutzen kann, sich günstig mit Strom einzudecken. Also solche Modelle wird es in Zukunft verstärkt geben bei den Haushalten und dadurch von diesen günstigen Erneuerbaren mehr zu profitieren, als man das heute eigentlich macht.
Machen Sie das eigentlich schon? Also monitoren Sie quasi schon selber Ihren eigenen Energieverbrauch?
Ja, das ist eben das Problem. Die meisten Haushalte können das eben gar nicht. Wir haben ja eine Durchdringung bei den Smart Meters von gerade mal 1% in Deutschland. Und das ist ein massives Problem, ne? Weil dann sieht man ja überhaupt nicht die Verbräuche und gar nicht die Kostenkonsequenz sozusagen in den Verhalten. Das war ja auch ein riesiges Problem bei der Energiekrise, wo ja auch niemand seinen Gasverbrauch gekannt hat und auch seinen Stromverbrauch nicht. Und es deswegen so schwierig war, auch hier gute Anreize an die Individuen zu bringen. Das muss sich schnell ändern und dann wird man ein flexibleres System haben und mit der besseren Flexibilität eben auch eine bessere Nutzung der erneuerbaren Energien, denn die sind eben dann, wenn sie liefern, dann sind sie eben unschlagbar günstig und diese Stunden, die muss man in der Zukunft besser nutzen, als wir es heute tun.
Herr Löschel, ich stelle Ihnen jetzt nochmal die Frage vom Anfang. Wird Strom jetzt weiter billiger?
Nein, wir haben jetzt gerade eine Momentaufnahme sozusagen. Eine Momentaufnahme, die, wie gesagt, sehr gut ist, sowohl für die Unternehmen als auch für die Haushalte. Aber wir werden, denke ich, in der Perspektive schon wieder steigende Preise sehen beim Strom. Und wir werden eine Diskussion bekommen, wie wir eigentlich die anderen Kosten des Stroms jenseits des Großhandelspreises, wie wir mit denen umgehen. Also wir werden hoffentlich eine Diskussion haben, wie eigentlich die Netzentgelte der Zukunft ausschauen werden. Können wir die weiterentwickeln, dass eben bei hohe Einspeisung von Erneuerbaren, bei geringer Netzbelastung, diese Kosten dann auch niedriger sind, um den Verbrauch anzuregen oder in anderen Stunden eben eher dazu zu drängen, dass man nicht den Strom abnimmt. Genauso wie eben eine Diskussion dann räumlicher Art auch nochmal zwischen Nord und Süd, wo wir über Strompreiszonen auch schon öfter diskutiert haben. Und dann wird es auch eine Frage sein, wie geht's mit der Rückverteilung? Also kommt dann ein Klimageld? Ja, wahrscheinlich. Gibt es andere Möglichkeiten, den Bürger mitzunehmen? Ja, ganz sicher. Zum Beispiel, was man in den letzten 2 Jahren eigentlich machen wollte, nämlich mit den Einnahmen aus dem Klima- und Transformationsfonds einen Teil der Netzentgelte zu begleichen. Das wirkt eigentlich wie ein Klimageld für die Haushalte. Also Strom wird eben günstiger und das ist aus der Verteilungssicht sehr gut. Aber es entlastet auch die Unternehmen, insbesondere die kleinen und mittleren Unternehmen. Und deswegen ist das zum Beispiel ein Thema, was für die Zukunft, glaube ich, auf die Agenda kommen wird und was die Politik in der Zukunft stark beschäftigen wird.
Super, haben Sie. Vielen Dank, Herr Löschel.
Danke, Frau Ziesinger.
Andreas Löschel war das. Und in den Shownotes findet ihr einen Link zum Stromvergleichsportal Verivox. Und jetzt, wie versprochen, zu den Osterhasen. Je nachdem, wann ihr diese Folge hört, habt ihr vielleicht gerade für Ostern Schokolade gekauft. Und falls ja, ist euch sicher aufgefallen, die Schokohasen sind in diesem Jahr ganz schön teuer. Und das hat unter anderem mit dem Klimawandel zu tun. Genauer erklärt uns das jetzt meine Kollegin Susanne Ehlerding vom Tagesspiegel Background Agrar und Ernährung. Susanne, schön, dass du Zeit hast.
Ja, gerne.
Kannst du uns bitte mal erklären, was hat denn jetzt der Klimawandel mit den Preisen für die Schoko-Osterhasen zu tun?
Naja, ich muss es auch selber nachlesen. Hauptproduzent für Kakao auf der Welt ist die Elfenbeinküste oder einer der größten. Elfenbeinküste und Ghana. Und da hat es offensichtlich jetzt eine Dürre gegeben. Missernten, gut, das gibt es immer mal, aber durch den Klimawandel werden sie halt häufiger, wahrscheinlicher oder stärker. Es kann ja auch eine Überschwemmung sein, Starkregenereignisse, wissen wir, sind auch verbunden mit dem Klimawandel. Und das schlägt dann eben jetzt mehr und mehr durch auf die landwirtschaftliche Produktion. Also ein Wunder ist es nicht.
Ja, und die Kakaopflanzen sind dann besonders anfällig für solche Wetterextreme?
Ja, die können es nicht gut haben, wenn es zu lange zu trocken ist. Also sie brauchen gleichmäßige Feuchtigkeit. Und wenn der Niederschlag unter einen gewissen Wert fällt, dann verwelken die und dann gibt es viel weniger Kakaobohnen.
Gibt es denn eigentlich noch andere Lebensmittel, wo man beobachten kann, dass eben die Preise steigen, weil Klimaeffekte die Ernten beeinträchtigen zum Beispiel?
Ja, also sind jetzt lauter Luxusgüter untersucht worden, vielleicht weil die Aufmerksamkeit dafür auch dann groß ist. Also jetzt gerade kam eine Studie raus, dass in 70% der Regionen, die heute für Weinanbau genutzt werden, es im Jahr 2100 zu heiß sein wird, wenn man davon ausgeht, dass wir 2 Grad Erderwärmung bekommen. Mhm. Oder erst vor ein paar Tagen, Stiftung Warentest hat untersucht, das Olivenöl, es wird schlechter und teurer, hat weniger gesunde Antioxidantien als Inhaltsstoffe und das wird eben zurückgeführt auf auch Dürren. Und bei Kaffee ist es sogar super extrem. Die meisten Kaffeebohnen sind von der Sorte Arabica. Und da sind sogar, wenn wir Erderwärmung von 2 Grad bekommen, 97% der Flächen nicht mehr geeignet, um den Kaffee anzubauen.
Also im Moment steuern wir ja auch auf eine Erderwärmung von deutlich über 2 Grad zu. Also diese ganzen Szenarien, die du jetzt da gerade beschrieben hast, die treten ein.
Ja, sind ja nicht unwahrscheinlich, ne? Und dann kommt man wieder in diese Zwickmühle. Man will die Leute nicht verschrecken. Sagen ja alle Studien, dann machen die Leute dicht. Ja, man kann ja sowieso nichts mehr machen. Deswegen fällt mir es jetzt schwer zu sagen, ja, das sind die Vorboten. Und hey, wir müssen jetzt mal wirklich ins Handeln kommen. Wir müssen was tun. Geht es nämlich nicht nur um Luxusgüter, sondern auch um Weizen und die Anbauprodukte, die eben unsere tägliche Nahrung bilden.
Susanne Ehlerding war das. Was denkt ihr? Wie sollten wir am besten mit anderen Menschen darüber sprechen, wie sich durch den Klimawandel unsere Lebenswelt verändert? Was hilft am ehesten, dass möglichst viele Menschen Lust und Interesse haben, zuzuhören und am besten dann auch selbst ins Handeln kommen? Schreibt mir eure Gedanken an gradmesser@tagesspiegel.de oder macht mit bei unserer Spotify-Umfrage. Ich würde mich freuen. Ja, und jetzt wünsche ich euch aber erstmal trotzdem auf jeden Fall viele bunte Eier und köstliche Schokohasen und unbedingt auch schöne Feiertage. Die nächsten Gradmesser könnt ihr dann am 12. April hören. Da geht es um die Bahn und darum, ob hier jemand vielleicht die Verkehrswende torpediert. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Ich bin Ruth Ziesinger, alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Hallo, ich bin Lorenz Marold, Chefredakteur beim Tagesspiegel. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, testen Sie doch gerne auch mal unser E-Paper oder unser Digital-Abo mit allen Inhalten von tagesspiegel.de. Wir sind rund um die Uhr für Sie da, damit Sie wissen, was wirklich wichtig ist. In Berlin, in Deutschland und international. Sie können unser Angebot jetzt gratis testen unter tagesspiegel.de/probieren.
Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt.